Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute Morgen über das Christuszeugnis des Alten Testaments, insbesondere über die Christusgegenwart im Alten Testament, gesprochen. Wenn ich nun über das Thema 5000 Jahre biblischer Geschichte und ich zu Ihnen spreche, so geschieht das nicht losgelöst von der Frage nach der Gegenwart Christi im Alten Testament. Denn die große Frage, die hinter diesem Titel steckt, ist ja, was haben, ich nenne es mal zufällige, geschichtliche Ereignisse eigentlich mit mir zu tun? Reicht es nicht einfach, den biblischen Geschichten theologische Wahrheiten zu entnehmen? Kann man die Geschichten der Bibel nicht wie Märchen lesen, die eine Wahrheit vermitteln, auch wenn die Geschichten selbst fiktiv sind? Dieses Problem, das Gotthold Ephraim Lessing auf die bekannte Formel vom garstigen Graben der Geschichte gebracht hat, das steht am Anfang der historischen Bibelkritik. In seiner kleinen Schrift über den Beweis des Geistes und der Kraft 1777 schreibt er, dass er schon oft versucht habe, über diesen Graben der Geschichte zu springen. Hätte er zu Jesu Zeiten gelebt und hätte er die Wunder Jesu unmittelbar miterlebt, dann sagt er, würde er den eigenen Verstand dem willig unterworfen haben. Das wäre nämlich ein wirkliches Zeugnis des Geistes und der Kraft gewesen. Aber nun lebt er 1700 Jahre später in einer Zeit ohne Wunder. Er hat nur noch das schriftliche Zeugnis. Vielen Dank. Er hat nur noch das schriftliche Zeugnis, die menschlichen Nachrichten von Geist und Kraft, nur einen matten Abklatsch der Wirklichkeit. Solche historischen Wahrheiten bleiben zufällig, ihnen fehlt der zwingend überführende Charakter. Lessing schreibt, zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von notwendigen Vernunftwahrheiten nie werden. Sein rationalistischer Glaube, der an den Anfängen der modernen Bibelwissenschaften steht, ist ein Glaube, der auf innere Vernunftwahrheiten gründet. Geschichtswahrheiten sind verglichen dazu immer relativ. Warum? Armin Gerschin, der bei uns Kirchengeschichte unterrichtet hat, inzwischen emeritiert ist, er schreibt oder er antwortet auf diese Frage, warum das so ist, in seiner Kirchengeschichte folgendermaßen: Weil Lessings Geschichte nicht mehr auf Gott, sondern auf den Menschen bezogen ist. Aus demselben Grund wird auch die Heilige Schrift unter der allmächtigen Kategorie des Historischen relativ. Darum leidet Lessing unter dem garstigen Graben. Für seinen Zeitgenossen Oettinger besteht dieses Problem nicht. Für ihn ist die Heilige Schrift Gottes Wort, Geist und Kraft, die den garstigen Graben gar nicht erst entstehen lässt. Und jetzt, das erinnert an den Vortrag von heute Morgen, die Gegenwart des Auferstandenen im Wort und Geist der Schrift schafft Gleichzeitigkeit. Sie überwindet den garstigen Graben, der dadurch entsteht, dass die Bibel zunächst wie profane Literatur in den Griff genommen wird. Die Christusgläubigen aller Jahrhunderte lesen die Bibel nicht mit dem schmerzlichen Gefühl, ach, was tut sich da für ein tiefer Graben auf? Sie begegnen der Bibel mit der Bitte um den Heiligen Geist: Herr, rede, dein Knecht hört. Als ich als junger Student nach 2 Jahren des Theologiestudiums an der STH Basel, wo großes Gewicht auf die historische Zuverlässigkeit biblischer Geschichte gelegt wurde und immer noch gelegt wird, als ich da an die Universität kam und darüber mit dem Professor für Altes Testament ins Gespräch kam, da sagte er mir, Auch er halte die Bibel für wahr und für Gottes Wort, aber nicht auf der historischen Ebene, sondern auf einer höheren theologischen Ebene. Und das ist Lessing in Reinform. Lessings Glaube ist von der Geschichte unabhängig. Lessing schreibt, die Religion ist nicht wahr, weil die Evangelisten und Apostel sie lehrten, sondern sie lehrten sie, weil sie wahr ist. Ganz ähnlich, um ein bisschen deutlicher noch zu verstehen, was er damit meint, formuliert etwas später Friedrich Schleiermacher, und das müssen Sie sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, nicht der hat der Religion, der an eine heilige Schrift glaubt, sondern der, der keine braucht oder welcher keiner bedarf und wohl selbst eine machen könnte. Ich möchte in diesem Vortrag in drei Schritten vorgehen. Zuerst frage ich nach dem garstigen Graben der Geschichte von der Schrift her unter dem Wort nicht sehen und doch glauben. Danach möchte ich mit einem Aufsatz von Adolf Schlatter, der mich seit meiner frühen Studienzeit begleitet, nach der Relevanz der Geschichte für den Glauben fragen. Und schließlich möchte ich auf der Grundlage dessen, worüber ich heute Morgen gesprochen habe, skizzieren, wie Paulus mit dem garstigen Graben der Geschichte umgeht. Erstens also nicht sehen und doch glauben, der garstige Graben der Geschichte. Wenn Lessing sagt, er hätte glauben können, wenn er direkt dabei gewesen wäre, er könne aber nicht aufgrund menschlicher Nachrichten glauben, dann ist das nicht der Höhepunkt der menschlichen Geistesgeschichte, der in der Aufklärung seinen Zenit erreicht und nicht mehr sich mit einer Naivität der sogenannten vorkritischen Zeit zufrieden gibt und sich damit über das finstere und dümmliche Mittelalter erhebt. Das ist ja das Klischee der Aufklärung, sondern dann sagt er nichts anderes als schon der Apostel Thomas 1750 Jahre vor ihm. Sie haben hier den Text. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehe und meine Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Genau das Gleiche, was Lessing sagt, wenn ich selber dabei wäre, könnte ich meinen Verstand dem Wunder willig unterwerfen, aber nur auf das menschliche Zeugnis hin kann ich es nicht. Freilich wird Lessing nicht gewährt, was Thomas gewährt wird, nämlich das unmittelbare Erlebnis des Wunders der physischen Begegnung mit dem Auferstandenen, dem sich der eigene Verstand, wie das bei Thomas ja dann auch der Fall ist, dann willig unterwerfen kann. Allerdings macht Jesus auch deutlich, dass Thomas eine Ausnahme gewährt wird. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus bestätigt hier, dass es einen garstigen Graben der Geschichte gibt. Einen garstigen Graben, der die Augenzeugen trennt von denen, die nur noch auf ihr zunächst mündliches und später schriftliches Zeugnis hin glauben. Doch Jesus spricht diejenigen selig, die über diesen Graben hinweg zum Glauben kommen. Der Graben kann nicht von ihnen überbrückt werden, sondern der Graben wird überbrückt durch das Wort, in dem der Geist Gottes selbst wirksam ist. Ich komme darauf zurück. Wichtig scheint mir nun aber zunächst einmal, dass wir das Wort von Jesus nicht dahingehend missverstehen, als ob er Sehen und Glauben abwerten würde. Es ist ja für das Apostelamt ist es die Voraussetzung, dass man nicht nur auf menschliche Nachrichten hin glaubt, sondern Augenzeuge ist. Der Apostel muss Augenzeuge sein. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, als es um die Nachwahl für den Verräter Judas Iskariot geht, dass die Augenzeugenschaft letztlich das einzige Kriterium für das Apostelamt ist. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, ich habe heute Morgen das auch schon erwähnt, von der Taufe des Johannes, also von der Salbung zum Messias an, bis zu dem Tage, als er von uns genommen wurde, bis zu seiner himmlischen Inthronisation, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Johannes selbst schreibt im ersten Kapitel seines Evangeliums, also Sie sehen jetzt auch die Parallelen zu heute Morgen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Augenzeugenschaft ist nicht schlecht, man darf ruhig sehen und glauben, wenn man die Gelegenheit kriegt. Und Petrus schreibt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Paulus, der die Herrlichkeit Christi bei seinem Bekehrungserlebnis als Spätgeburt, wie er es nennt, auch gesehen hat, also er wurde auch Augenzeuge der Herrlichkeit Jesu, erweist im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 ausführlich auf die Augenzeugen der Auferstehung hin. Die Erstzeugen des Evangeliums, die müssen also Augenzeugen sein. Darum war übrigens auch bei der Kanonisierung des Neuen Testaments die Apostolizität das Hauptkriterium. Die Schriften mussten von Augenzeugen verfasst sein oder auf Augenzeugen zurückgeführt werden, wie bei Markus, der nach altkirchlicher Überlieferung der Begleiter des Petrus in Rom war, wie bei Lukas, der die Augenzeugen direkt befragt hat. Aber wenn auch die Erstzeugen des Evangeliums Augenzeugen sein müssen, so kommen dann doch Zeiten, in denen man nur glauben kann, ohne zu sehen. Und das heißt eben Glauben aufs Wort hin, auf das Wort der Zeugen hin. Ich brauche da gerne das Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir kommt und irgendwie sagt, ja, meine dreijährige Tochter, die kann eine Bachfuge schon am Klavier spielen, dann kann ich sagen, ja, du bist mein Freund und ich glaube es dir, auch wenn es mir unglaublich erscheint, das ist Glaube aufs Wort. Oder ich kann sagen, das glaube ich dir erst, wenn sie es vor meinen Augen macht und dann spielt sie die Fuge und dann glaube ich es auch. Der zweite Glaube ist nicht schlechter als der erste, aber er zeigt ein geringeres Vertrauen. Es kommt also eine Zeit, wo man nur glauben kann auf das Wort der Zeugen hin. Dieser Wortverkündigung hat Jesus selbst, also der Wortverkündigung der Apostel, der Zeugen, hat Jesus selbst immer wieder die Kraft des Geistes zugesprochen. Das Wort ist kein toter Buchstabe, sondern es ist ein Same, der gesät wird, voller Lebenskraft, die er dann auf dem Boden, der dafür bereitet ist, entfalten kann, um Frucht zu bringen. Und allem garstigen Graben zum Trotz bewahrheitet sich dies ja auch seit jetzt 2000 Jahren, dass das Wort die Frucht bringt. Nicht auf allen Böden, es gibt 4 verschiedene Böden, aber es findet immer Boden, wo es Frucht bringen kann, über den garstigen Graben hinweg. Das Thema dieses garstigen Grabens, das ist in den neutestamentlichen Schriften viel präsenter, als man auf den ersten Blick denkt. Also es gibt ein ganz starkes Bewusstsein dafür, dass von den Christen aller kommenden Zeiten erwartet wird, dass sie etwas glauben, was sie nicht mit eigenen Augen überprüfen können. Nicht nur die Thomas-Geschichte handelt davon, sondern Petrus thematisiert es explizit im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Ihr habt ihn nicht gesehen, schreibt er an die Empfänger des Briefes, und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Die Adressaten des Petrusbriefes, die haben es nicht einfacher als Lessing, aber sie haben den Herrn Jesus, den sie nicht gesehen haben, doch lieb. Aus dem zweiten Petrusbrief habe ich schon zitiert, hier noch etwas ausführlicher, wo Petrus schreibt, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Hier haben wir auch wieder die Herrlichkeit von heute Morgen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir, was? Das prophetische Wort. Soweit die Augenzeugen. Da berichtet Petrus von den Augenzeugen. Er berichtet aus der Schule der Apostel. Sie haben selber gehört und gesehen und nun ist ihnen das prophetische Wort anvertraut. Und jetzt kommt der garstige Graben. Und ihr tut gut daran, ihr, die ihr nicht gesehen habt, tut gut daran, dass ihr darauf, auf das prophetische Wort, achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Für Petrus ist es also das prophetische Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist, das den garstigen Graben überbrückt. Petrus betont die Inspiration der Schrift im Zusammenhang mit dem garstigen Graben der Geschichte. Da, wo wir im Schriftwort nur menschliche Nachrichten vernehmen, da vermag der Graben nicht zu überbrückt werden. Wo aber der Heilige Geist selbst zu Wort kommt, da scheint das Wort der Propheten und Apostel, das Gottes eigenes Wort ist, als Licht an einem dunklen Ort und ist unseres Fußes Leuchte. Auch Paulus thematisiert den garstigen Graben in 2. Korinther 5. Denn solange wir in dieser Hütte sind, schreibt er, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Auch nach Paulus ist es also die Gabe des Heiligen Geistes, die uns dazu bereitet, über den garstigen Graben der Geschichte hinweg zu glauben, ohne zu schauen. Es ist sicher kein Zufall, dass das Aufkommen der historischen Bibelkritik in der Aufklärung, wie der katholische Neutestamentler Marius Reiser in seinem wichtigen Buch Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift mehrfach betont, also dass dieses Aufkommen der Bibelkritik zusammengeht mit einem Zusammenbruch der Pneumatologie, also der Lehre vom Heiligen Geist, insbesondere der Inspirationslehre. In dem Moment, wo die Schrift nur noch Menschenwerk ist, Johann Salomo Semler sagt, Heilige Schrift und Wort Gottes sind gar sehr zu unterscheiden, in dem Moment wird das lebendige Wort zu einem toten Buchstaben und die Brücke über den garstigen Graben, die der Heilige Geist schafft, die bricht ab. Und nebenbei bemerkt, beachten Sie bitte, das betone ich auch immer wieder mal gerne, dass die Rede vom toten Buchstaben keine biblische Rede ist. Paulus sagt nie, dass der Buchstabe tot ist, sondern er sagt, dass der Buchstabe tötet. Damit er töten kann, muss er aber sehr lebendig sein. Der Buchstabe ist also sozusagen ein Mörder, oder wenn man es noch präziser fasst, er ist eigentlich der Henker, der ein richterliches Urteil vollzieht, der Buchstabe. Und er ist keine Leiche. Der Buchstabe ist das zweischneidige Schwert, das als Richter der Gedanke Gedanken und Sinne des Herzens in uns eindringt und tötet, was absterben muss, während der Geist, der mit dem Wort einhergeht, das belebt, was eben leben soll. Zweitens die heilige Geschichte und der Glaube. Adolf Schlatter, der in Bern, in Greifswald, Berlin und Tübingen lehrte, insbesondere Neues Testament, aber auch systematische Theologie, hat unter dem Titel Die heilige Geschichte und der Glaube 1896 auf der Kurmärkischen Konferenz in Potsdam einen Vortrag gehalten, der mich seit Anfang meiner Studienzeit begleitet. Ist herausgegeben in einem Büchlein, also das herausgegeben ist von Werner Neuer, ich nehme an, der ist hier auch kein Unbekannter, unter dem Titel Die Bibel verstehen. Die Frage ist, wenn sich uns neuzeitlichen Menschen der garstige Graben der Geschichte so unüberbrückbar auftut, wenn wir, wie Rudolf Bultmann in seinem bekannten Ausspruch sagte, nicht gleichzeitig Rasierapparate und elektrisches Licht brauchen und an die neutestamentliche Wunderwelt glauben können, darum rasiere ich mich so selten, genügt es dann nicht, an die zeitlosen, göttlichen Wahrheiten der Bibel zu glauben? Kann Jesus nicht in unseren Herzen und in der Verkündigung der Kirche weiterleben, selbst wenn er im Grab verwest ist? Dürfen wir uns nicht berufen wissen, sogar wenn Gott Israel gar nie am Sinai berufen hat? Darf uns sein Rettungshandeln an vielen Gottesmännern und Frauen im Alten und Neuen Testament nicht auch dann in unseren Notsituationen Mut zusprechen, wenn dieses Rettungshandeln gar nie außerhalb fiktiver Geschichte stattgefunden hat? Natürlich muss man zum Satz von Bultmann sagen, dass er unter einem rationellen Gesichtspunkt ziemlich, und ich hoffe, Sie verzeihen mir jetzt hier die Schärfe meiner Kritik, ziemlich dümmlich ist, weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Der britische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton, den ich sehr liebe, der hat es treffend auf den Punkt gebracht. Ich möchte Ihnen dieses Zitat nicht vorenthalten. Er sagt, wie reagiert der moderne Mensch, dem man von einem außergewöhnlichen Ereignis, einem Wunder erzählt? Er redet sofort Blödsinn. Aber mein Lieber, wir leben im 20. Jahrhundert. Das hat im Ganzen weniger Sinn als, mein Lieber, wir haben jetzt Dienstagnachmittag. Wenn Wunder nicht geschehen können, dann können sie im 12. Jahrhundert ebenso wenig geschehen wie im 20. Wenn sie doch geschehen können, dann kann niemand beweisen, dass es eine Zeit gäbe, in der sie nicht geschehen können. Aber wenn der Skeptiker nur sagen will, dass man im 12. Jahrhundert an Wunder glauben kann, aber nicht im 20. Jahrhundert, eben wegen Rasierapparaten und was weiß ich, ist er ebenso im Unrecht. Denn eine einleuchtende Anerkennung von Möglichkeiten hängt nicht von einem Datum ab, sondern von einer Philosophie. Ein Atheist konnte schon im 1. Jahrhundert nicht an Wunder glauben und ein Mystiker kann noch im 21. Jahrhundert an Wunder glauben. Die Vernünftigkeit des Einwandes von Bultmann und auch schon von Lessing wäre also nochmals eine Frage für sich. Aber wenn wir einfach mal der Feststellung folgen, dass der moderne Mensch, und da hat Bultmann sicher recht, sich schwer tut, an Wunder zu glauben, kann es dann also nicht genügen, die großen Ideen und Wahrheiten der Bibel aus ihren Geschichten herauszuschälen und die damit verbundene Historizitätsfrage fallen oder zumindest in der Schwebe zu lassen? Adolf Schlatter nimmt als Ausgangspunkt für die Frage, warum in der Bibel Glaube und Geschichte in fester Einigung beisammenstehen, das Gottesbild der Schrift, von dem er sagt, und ich glaube, das muss man nicht groß weiter begründen, dass es voll personenhaft bestimmt ist. Es gibt für das Auge und für das Auge der Propheten und Apostel keinen anderen Ort, an dem sich Offenbarung Gottes in vollem Sinne finden könnte, als die Geschichte, weil eben in der Geschichte die Person handelt. Neben der Geschichte gibt es als zweite Realität die Natur, die aber im Unterschied zur Geschichte eine unpersönliche und eine unterpersönliche Sphäre des Lebens ist. Das muss man sich auch immer wieder mal bewusst machen, auch die sogenannten höheren Gottesbilder, die nicht mit einem personalen Gott rechnen möchten, weil sie das zu menschlich finden. Das hat auch C.S. Lewis mal sehr schön beschrieben, wo er mit einer Frau, die eben sagte, ich habe ein höheres Gottesbild, darüber gesprochen hat, was sie denn für eines hat. Und er hat dann herausgefunden, als er immer nachgefragt hat, was siehst du vor deinem inneren Auge, dass sie irgendeinen roten Pudding gesehen hat und dass sie zu allem Überdruss nicht mal seit Kindheit gerne Pudding hatte. Und er weist darauf hin, dass eben oft denkt man dann an einen Wind, an eine Energie, an irgendeine undefinierbare Masse. Und wenn man das sich mal überlegt, muss man eigentlich sagen, wenn man personal von Gott denkt, ist das eigentlich das höhere Gottesbild, als wenn man unterpersönlich von Gott denkt. Also, das Gottesbild ist voll personenhaft bestimmt und neben der Geschichte gibt es die Natur, die eben eine unterpersönliche Sphäre des Lebens ist. Und was nun für Gott gilt, das gilt auch für Christus. Für den Blick der Apostel besteht die Bedeutung des Christus in nichts Sachlichem, sondern darin, dass er kommt, dass er bei uns gegenwärtig ist, in seiner Gnade, die versöhnt und verzeiht und uns mit ihm verbunden macht. Also ich spreche jetzt fließend immer auch ein bisschen in den Worten von Schlatter. Ich sage jetzt nicht immer Zitat, sondern das fließt ein bisschen zusammen, seine Worte und meine Worte. Nichts, was Jesus hatte oder was er jetzt im Himmel hat, weder sein Kleid noch seine Lehre, nichts, was sich gesondert von ihm ergreifen ließe, vielmehr er selbst, Christus als Person, galt den Aposteln als der Grund ihres Heils und damit ist gegeben, dass sich ihnen Jesu Geschichte als der Heilsgrund offenbarte. Entfernt man die Geschichte aus dem Glauben, dann schließt dieser Verzicht, sagt Schlatter, eine wirklich religiös gedachte Christologie, also das schließt den Verzicht auf eine wirklich religiös gedachte Christologie in sich. Wir haben von Christus keine Gabe, die von seiner Person ablösbar wäre. Als er von der Erde schied, war nichts vorhanden als die von ihm vollbrachte Tat und die von ihm gelebte Geschichte. Darum kann der Glaube, der auf Christus zielt, seinen Inhalt nur aus der Geschichte schöpfen. Er gründet sich auf Jesu Tat. Es ist auch überliefert von Schlatter, und als er in Berlin war, war er sozusagen der Antipode zu Adolf von Harnack. Da gab es einen Liberalen und einen Positiven, und das eben gerade auch in dieser Geschichtlichkeitsfrage und so weiter Adolf von Harnack einmal gesagt hat, vom Kollegen Schlatter unterscheidet mich nur die Wunderfrage. Und Schlatter hat dann geantwortet, nein, die Gottesfrage. Weil für ihn klar war, die Frage nach der Geschichtlichkeit und auch die Wunderfrage, das sind Gottesfragen, ist eine Frage letztlich, wie man von Gott denkt, an welchen Gott man glaubt. Und hier kommt jetzt auch das Und Ich zur Geltung, das ja im Titel dieses Vortrags steht. Die Überlegung liegt natürlich auf der Hand. Wenn die Geschichte nicht geeignet wäre, Inhalt des Glaubens zu sein, dann dürften auch wir uns nicht auf Gottes Taten gründen und dann wäre auch meine eigene Lebensgeschichte von diesem Verzicht mit umfasst. Wenn die frühere Geschichte leer ist von göttlichem Handeln, dann wird es auch die zukünftige Geschichte sein und dann ist es auch meine eigene Geschichte. Beschreitet man diesen Weg, und Lessing, Schleiermacher und eben die liberale Theologie, die haben ihn beschritten, dann führt das nach Schlatter, und die vollen oder leeren Kirchen zeugen davon, zu einer passiven Erschlaffung der Frömmigkeit. Unsere Frömmigkeit besteht dann nur noch aus unseren Meinungen, die vielleicht vortrefflich sind, aus unseren Stimmungen, die vielleicht ganz lieblich und friedlich sind, Aber immer ist in uns ein Riss gestiftet, da sind wir wieder bei diesem garstigen Graben der Geschichte, der den Herd und den Mittelpunkt unseres Lebens, nämlich unsere Geschichte, unser Alltag, unser Leben für Gott verschlossen hält. Er kann zwar in unseren Stimmungen, in unseren Gefühlen präsent sein, aber nicht in unserer Lebensgeschichte. Und dieser Riss, der tritt dann auch zwischen mich und meine Mitmenschen. Der Bruch der Einheit in unserem Innern hat die Störung der Gemeinschaft mit den anderen zur Folge, und diese Frömmigkeitsformen, die auf die Geschichtlichkeit verzichten, sind darum alle separatistisch. Sie suchen ihre Befriedigung in einer Innerlichkeit, die dem anderen gegenüber verschlossen bleibt, und sie werden gleichgültig gegen deren Lebenslauf, während die Geschichte uns beisammen hält. Auch hier weise ich gerne nochmals auf ein Bild hin, das ich Chesterton verdanke. Er hat mal das Christentum mit dem Buddhismus verglichen. Und der Buddhismus steht dann auch ein bisschen für diese Innerlichkeitsspiritualität. Und er hat gesagt, wenn wir die Differenzen zwischen den Religionen verstehen wollen, müssen wir ihre heiligen Bilder anschauen. Und er hat dann eben darauf hingewiesen, auf die Buddha-Statuen, wo der Buddha immer geschlossene Augen hat, in sich gekehrt ist, während die gregorianischen heiligen Bilder immer weit geöffnete Augen haben und auf das, was außerhalb ihrer selbst gerichtet ist. Also sie sehen das andere, und der Buddhist oder der Buddha kann eigentlich sagen, ich kann für mich ganz alleine sein, weil alles, was ich brauche von Gott, finde ich in mir drin, Augen zu, und weg ist die Umwelt. Also der Separatismus, die Geschichte hält uns beisammen, durch die Geschichte entstehen geeinigte Reiche, durch die heilige Geschichte entsteht Gottes Reich. Schlatter weist darauf hin, dass die Geschichte uns einen äußeren Bezugspunkt des Glaubens bietet, auf den wir uns gemeinsam beziehen können. Da, wo die Geschichte als Gegenstand des Glaubens wegfällt, da findet unser Glaube nur noch einen Bezugspunkt in der Innerlichkeit, und diese Innerlichkeit bleibt notwendigerweise unseren Mitmenschen gegenüber verschlossen. Das weiß man, also man kann es ganz konkret daran festmachen, kennen sicher auch einige von Ihnen, wenn jemand kommt und sagt, Gott hat mir dieses und jenes gesagt, und vielleicht zum Teil brisante Entscheidungen, und dann kann ich nur sagen, ja, ich kann es nicht kommentieren, weil mir hat er es nicht gesagt, es gibt keinen äußeren Bezugspunkt, das ist separatistisch, man trifft dann Entscheidungen aus etwas, was zwischen Gott und mir besteht und was für niemanden sonst wirklich nachvollziehbar ist. Ich möchte damit nicht ausschließen, dass das auch mal vorkommen kann, aber es ist sicher nicht die Art und Weise, wie, ich sag mal, die Kirche im Großen und Ganzen gebaut wurde in den letzten 2000 Jahren. Und so ist die Frage nach der Bedeutung der Geschichte für unseren Glauben letztlich die Frage nach dem persönlichen Gott, die Frage nach Christus als dem, der unser Heilsgut ist, die Frage nach dem Sinn unseres Lebens, ob auch uns sich eine Geschichte erschließen kann, die zwar vielleicht nicht eine heilige Geschichte ist, aber eine geheiligte Geschichte werden kann. Die Bibel führt uns nicht aus der heiligen Geschichte heraus, sondern sie führt uns in diese heilige Geschichte hinein. Wir können Gott nicht verlieren, ohne dass wir uns selbst verlieren. Und darin sieht Schlatter die größte Herausforderung. Dem Schein nach bleibt die heilige Geschichte von unserem persönlichen Anliegen weit entfernt. Gott hat Israel aus Ägypten geführt. Was habe ich davon? Simson riss den Dagon-Tempel ein. Was geht mich das an? Kyros ließ Israel nach Jerusalem heimkehren. Das ist ja längst vorbei. Und das ist ja auch die große Herausforderung in der Verkündigung. Wie sprechen die Texte in unseren Lebenszusammenhang hinein? Diese Frage macht nicht an der Grenze des Alten Testaments Halt. Jesus sagt zum Aussätzigen, ich will es, sei rein, was habe ich davon? Er rief den Zöllner in seine Gemeinschaft. Wie bin ich dadurch mit einer Gabe beschenkt? Und schließlich stehen wir vor dem Kreuz, wir sehen ihn sterben und fragen, was soll das für mich bedeuten? Und wir fragen am Ostermorgen, was hat das mit mir zu tun? Und um ein Beispiel zu nennen, wie es eben nicht funktioniert, ich war vor einiger Zeit Gast in einem Gottesdienst in einer Kirche, die an einer Predigtserie zu Elia und Elisa war, was mich natürlich als Alttestamentler gefreut hat. Die Predigt zur Naaman-Geschichte, der als Aussätziger zu Elisa kam und geheilt wurde, die wurde ungefähr mit folgenden Worten eingeleitet. Die Geschichten von Elia und Elisa sind aus dem Alltag gegriffene Geschichten für den Alltag. Darüber habe ich mich nicht wenig gewundert. Kommt mir doch aus der Bibel kaum eine Geschichte in den Sinn, die weniger alltäglich ist als die von Elia und Elisa mit Feuer vom Himmel, Toten, Auferweckungen, Heilungen und so weiter. Ich habe mich dann gefragt, was wohl dieser Pfarrer für einen Alltag hat und ob auch die Geschichten überhaupt in Israel überliefert worden wären, wenn alle Menschen sich gesagt hätten, ach ja, so etwas erleben wir tagtäglich. Also es funktioniert nicht so, dass man die großen Wundergeschichten zu etwas Alltäglichem herabdegradiert. So kann man den garstigen Graben sicher nicht überwinden. Die ganze Predigt lief dann darauf hinaus, dass wir das israelitische Sklavenmädchen, das Naaman zu Elisa geschickt hat, als Vorbild nehmen und auch Menschen in unserem Umfeld einladen sollen für die Anlässe, die in dieser Kirche angeboten werden. Und ich habe mich dann auch wieder gefragt, ob sich die Kirchenleitung bewusst war, oder dieser Pfarrer jedenfalls, dass er dann auch wie Elisa Wunder liefern muss, wenn die Gemeindeglieder auf die Idee kommen, wie das israelitische Sklavenmädchen ihre todkranken Bekannten zu ihnen zu schicken. Letztlich ist in dieser Auslegung der Elisa-Geschichte gerade das geschehen, was Adolf Schlatter problematisiert. Die Idee wurde aus dem konkreten geschichtlichen Ereignis herausgelöst, im Bemühen, Alltagsrelevanz herzustellen. Ich habe jetzt übrigens extra mal nicht ein liberales Beispiel genommen, sondern ein evangelikales. Auch Evangelikale können sich schwer damit tun, die Geschichtlichkeit wirklich auch in ihrer Geschichtlichkeit zu belassen. Damit geht eben gerade das Besondere der Elisa-Geschichte verloren. Die heilige Geschichte ist nicht nur eine Beispielsammlung für große und wahre Gedanken. Ich bin jetzt wieder in Schlatters Argumentation auf der Schlussseite seines Aufsatzes, sondern die heilige Geschichte ist die lebenschaffende Macht. Zwischen dem, was Gott einst tat und heute tut und einst tun wird, und wieder bin ich dankbar für das Eingangswort heute Morgen, Christus als der war, der ist und der kommt, zwischen dem waltet ein ursächlicher Zusammenhang, schreibt Schlatter, der strengsten und kräftigsten Art. Weil Gott Israel berufen hat, darum ist auch die Christenheit berufen und wir in ihr. Weil Gott Israels Sünde nicht ungestraft ließ, darum widersteht er auch unserer Bosheit. Weil Jesus dem Aussätzigen, der ihn anrief, die Heilsgnade erwiesen hat, darum hat er diese Heilsgnade auch heute noch und er erweist sie auch uns. Weil er das Kreuz einst getragen hat als der Vergebene, darum ist uns heute der Zugang zu Gott aufgetan und in der Kraft der von ihm vollbrachten Kreuzestat ist Jesus heute unser Versöhner mit Gott. Schlatter schließt ab mit folgenden Worten: Gottes große Taten, die einst geschehen sind, durchwalten darum in unvergänglicher Segensmacht unser aller Lebenslauf und bilden immer wieder den sicheren Glaubensgrund. Es hat seine vollkommene Wahrheit, wenn wir auch heute noch vor der heiligen Geschichte stehen mit dem dankbaren Wort: Das tatest du auch für mich. Eben dieses ist das Glaubenswort. Und ich wage es zu formulieren, ein Gottesglaube, der sich nicht auf das Handeln Gottes in der Geschichte bezieht, ist kein christlicher Glaube. Drittens, Die Christusgegenwart durch den Heiligen Geist überbrückt den garstigen Graben. Übrigens, weil ich immer gerne auch die Dinge, die ich sage, ein bisschen mit bildnerischer Kunst unterstreiche. Hier haben wir den Heiligen Geist und die Lichtherrlichkeit, die ich heute im Großformat habe. Das ist dieses Bild, die Anbetung des Lammes vom Chenteraltar. Mir ist schon am Morgen der Name des Künstlers nicht eingefallen. Jan van Eyck, vielen Dank. Ich habe im Zusammenhang mit Lessings garstigem Graben den Kirchengeschichtler Armin Scherschen zitiert vorher. Die Gegenwart des Auferstandenen im Wort und Geist der Schrift schafft Gleichzeitigkeit. Damit sind wir nun wieder beim Vortrag von heute Morgen. Der Auferstandene ist eben nicht nur gegenwärtig im Neuen, sondern auch im Alten Testament. Weil Johannes, weil Petrus, weil Paulus die Herrlichkeit Christi geschaut haben, darum wird ihnen deutlich, dass ihnen auch im Alten Testament Christus begegnet, wo die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig ist. Die Gottesgegenwart im Alten Testament ist für Paulus von seinem Bekehrungserlebnis her immer Christusgegenwart. Das Alte Testament handelt also nicht nur von Christus, wo es ihn mehr oder weniger explizit als kommenden Messias verheißt, sondern überall, wo Gott erscheint, wo er spricht, wo er handelt, wo er durch seinen Geist im Volk und unter den Propheten gegenwärtig ist. Der Vater zeigt sich immer im Sohn durch den Geist. Das hat nun zur Folge, dass Paulus eben nicht nur sogenannte messianische Texte, sondern alle alttestamentlichen Texte direkt auf die neutestamentliche Gemeinde beziehen kann. Ich möchte das zuerst noch einmal anhand von 1. Korinther 10 erläutern. Hier noch einmal der Text. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Warum nun will Paulus die Christen in Korinth darüber nicht in Unwissenheit lassen? Möchte er, dass sie in der Geschichte der Wüstenwanderung etwas Neues über Christus lernen? Dass sie in der Geschichte etwas entdecken, was sie bisher noch nie gesehen haben? Möchte er irgendwie eine originelle Lektüre der Geschichte ihnen bieten? Möchte er daraus eine Lehre ableiten, die sich nur ableiten lässt, wenn man zuerst behauptet, Christus sei in der Geschichte gegenwärtig? Nichts von alledem. Paulus betont die Christusgegenwart auf der Wüstenwanderung, um deutlich zu machen, dass diese über 1000 Jahre alte Geschichte direkt zu den Christen in Korinth spricht. So geht es weiter. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch ihr nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Bezug auf Exodus 32, das goldene Kalb. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben, und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies alles widerfuhr ihnen als Vorbild, es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist, Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Paulus möchte die Christen in Korinth nicht in Unwissenheit lassen über die Gegenwart Christi auf der Wüstenwanderung, weil durch diese Gegenwart der Unterschied der historischen Situationen und der Zeitalter überbrückt wird. Christus folgt nicht nur dem Gottesvolk Israel auf seinem Weg durch die Wüste, sondern auf seinem Weg durch die Zeiten, durch die Jahrhunderte bis ins Ende der Zeiten hinein. Hier, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Mein Kollege Sven Grosse, der jetzige Kirchengeschichtler an der STH Basel, hat in seinem sehr lesenswerten Buch Theologie des Kanons geschrieben zu diesem Text: Die Einheit der Geschichte dieses Volkes zu verschiedenen Zeiten, also des Gottesvolkes zu alttestamentlicher und zu neutestamentlicher Zeit, die ergibt sich durch die Gegenwart Christi und des Heiligen Geistes in ihr. Diese Einheit hebt nicht die tatsächliche Verschiedenheit der Zeiten auf. Aus diesem Grund zeigt sich Christus in dieser Geschichte in verschiedener Weise, einmal durch die Segnungen, die durch den Felsen kommen, und einmal eben dann in inkarnierter, in Fleisch gewordener Gestalt. Die Auffassung von Geschichte, die den Ausführungen des Paulus zugrunde liegt, kennt Verschiedenheiten in der Geschichte, überwölbt sie aber durch die Vorstellung, dass Jesus Christus zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene Weise in ihr gegenwärtig ist. Es ist dies eine geistliche, weil durch die Gegenwart des Heiligen Geistes mit Christus gegebene Einheit der Geschichte, die man darum auch Heilsgeschichte nennen kann. 1. Korinther 10 ist darum so wichtig, weil Paulus hier explizit macht, was sonst in der Regel implizit in seinem Umgang mit dem Alten Testament zugrunde liegt, nämlich dass er Christus im Alten Testament gegenwärtig sieht und dass darum die Zeit nach dem Christusereignis, die Zeit der neutestamentlichen Gemeinde, in Kontinuität steht zur Zeit vor dem Christusereignis. So wendet Paulus an vielen anderen Stellen das Alte Testament auf die Gemeinde an, manchmal sogar ganz ohne Christus explizit zu erwähnen, sodass ein Neutestamentler wie Richard Hayes sogar sagen kann, Paulus lege das Alte Testament nicht christozentrisch, sondern ekklesiozentrisch aus, weil es ihm eben nicht darum gehe, das Alte Testament auf Christus zu beziehen, sondern auf die Gemeinde. Richtig daran ist, dass Paulus da, wo er das Alte Testament verkündigt, in der Regel nicht Aussagen über Christus machen möchte, sondern über die Gemeinde. Allerdings übersieht Hayes meines Erachtens, dass bei Paulus zwar das Ziel der Auslegung des Alten Testaments, aber nicht die Mitte die Gemeinde ist. Die Mitte ist Christus, der eben im Alten wie im Neuen Testament durch seinen Geist gegenwärtig ist und damit die Verbundenheit des Alttestamentlichen mit dem Neutestamentlichen Gottesvolk schafft. In diesem Zusammenhang sehr empfehlenswert können Sie lesen, dogmatisch, was Sie möchten aus der Reformationszeit, Melanchthon, Bullinger, Calvin, für alle ist klar, die ersten Christen sind Adam und Eva, die Gemeinde beginnt nicht am Pfingsten, sondern bei der Schöpfung, darum, weil Christus eben schon gegenwärtig ist, auch im alttestamentlichen Israel, und weil darum eine Einheit gestiftet ist, eine Christusgemeinschaft. Die Gemeinde ist die Versammlung um Christus. Die Mitte ist also Christus, der im Alten wie im Neuen Testament durch seinen Geist gegenwärtig ist und damit die Verbundenheit des Alttestamentlichen mit dem neutestamentlichen Gottesvolk schafft. Das Alte Testament ist darum nicht nur eine ethische Vorbildsammlung für uns Christen von siegreichen und scheiternden Personen, die noch nichts von Jesus wussten, sondern es ist Gemeinschaft der Heiligen in Jesus Christus und spricht direkt auch zur heutigen Gemeinde. Ich möchte Ihnen dazu ein weiteres Beispiel von Paulus zeigen. Bevor Mose stirbt, übergibt er den Priestern die verschriftete Tora und sagt zum Volk gegen Ende des 5. Mosebuches: Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Mose bezieht sich hier auf die Gabe der Tora. Mose selber stieg ja in die Herrlichkeitswolke, um die 10 Gebote und die ganze Tora zu empfangen. Die Steintafeln werden im Allerheiligsten in der Bundeslade verwahrt, um deutlich zu machen, dass in ihnen die Herrlichkeit Gottes zu Wort kommt, dass es Weisung ist, die vom Thron Gottes ausgeht. Doch diese Worte, die direkt aus der Herrlichkeit Gottes kommen, die sollen durch familiäre und durch priesterliche Unterweisung den Menschen in den Mund und ins Herz gelegt werden. Das heißt, man lernt sie auswendig, so wie es auch im Schema Israel, im Glaubensbekenntnis Israels heißt: Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Auf Englisch sagt man ja learning by heart, auswendig lernen. Paulus zitiert nun diese Verse aus Deuteronomium 30 folgendermaßen: Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinaufgehen, Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Paulus kann diese Verse nur darum so anwenden, auslegen, weil er überzeugt ist, dass Mose Christus selbst begegnet ist, als er in die Herrlichkeitswolke eintrat. Die Tora ist Gerechtigkeit aus dem Glauben und sie muss als eigenes Wort Christi nicht vom Himmel herabgeholt werden und nicht aus den Tiefen des Meeres herausgeholt werden, sondern sie wird Israel geschenkt, damit sie im Mund und im Herzen gegenwärtig ist. Und so ist das Wort in Christus selbst Fleisch geworden und wir müssen Christus nicht aus dem Himmel herabholen, noch aus den Toten auferwecken, das tut alles Gott für uns, sondern er ist uns durch den Geist in die Herzen gegeben, so dass unser Mund ihn bekennen kann. Die geschichtliche Distanz zwischen Mose und Paulus ist überbrückt, auch in diesem Text bei Paulus, durch die Gegenwart Christi im Alt- und neutestamentlichen Gottesvolk. Auch hier geht es Paulus nicht darum, etwas Neues über Christus zu sagen, sondern er setzt die Gegenwart Christi in der Tora voraus, ohne sie extra zu betonen. Aber dass er die voraussetzt, ist für ihn Grund, dass er das Abschiedswort von Mose an Israel als direkt an die Gemeinde in Rom adressiert zitieren kann. Das führt mich noch zu einer letzten Frage. Dürfen wir, was die Apostel dürfen, im Umgang mit dem Alten Testament? Immer wieder höre ich, dass gerade da, wo die Apostel das Alte Testament auf eine Weise auslegen, die uns zunächst einmal fremd erscheint, dass die Apostel eben inspiriert waren und in ihrer Schriftauslegung Dinge tun durften, die wir nicht tun dürfen. Gerade eben bei Texten wie der Fels aber war Christus oder auch die allegorische Auslegung von Hagar und Sara, das sind so die klassischen Texte, wo ich dann höre, das durften die Apostel, weil sie inspiriert waren, wir dürfen es nicht. Richard Hayes, der mit seinem Buch Echoes of Scripture in the Letters of Paul ein Standardwerk zur Verwendung des Alten Testaments bei Paulus geschrieben hat, stellt verschiedene Positionen vor, zur Frage, ob wir tun dürfen, was die Apostel dürfen. Und ich zitiere hier einige, ich habe sie jeweils direkt ins Deutsche übersetzt. Er setzt sich halt vor allem mit der englischsprachigen Literatur auseinander. Die erste Position, Percy Gardner, der schreibt: Paulus interpretiert nach der Art der Rabbiner seiner Zeit und deshalb ist es unnötig zu erwähnen, dass dies nicht den wahren kritischen Methoden entspricht. Kurz gesagt ist die Interpretation des Paulus dann mehr oder weniger eine Kuriosität seiner Zeit und darum mit den historisch-kritischen Methoden der Schriftauslegung, die Gardner als die wahren Methoden bezeichnet, er nennt es True Methods, nicht vereinbart. Hoffen wir für Gardner, dass diese wahren Methoden in einigen Jahrhunderten nicht als Kuriosität unserer Zeit wahrgenommen werden. Marius Reiser hat auch einmal sehr treffend gesagt, die literarkritische Schriftauslegung der historischen Kritik sei auf jeden Fall nicht weniger spekulativ als die allegorische Schriftauslegung der Kirchenväter. Eine mittlere Position nimmt Richard Longenecker ein. Was kann man zu unserer Frage sagen, ob wir die Exegese des Neuen Testaments nachahmen können? Ich schlage vor, darauf sowohl mit Nein als auch mit Ja zu antworten. Wo diese Exegese, also die Art und Weise, wie die Apostel das Alte Testament auslegen, sich auf eine Offenbarung gründet oder wo sie sich als rein kulturell bedingt erweist oder wo sie sich als situativ oder an eine spezifische Person gerichtet zeigt, nein. Wo sie dagegen das Alte Testament wörtlicher auslegt, dementsprechend, was wir heute als historisch-grammatische Exegese bezeichnen, ja. Unser Auftrag als Christen ist es, den apostolischen Glauben und die apostolische Lehre nachzubilden, nicht notwendigerweise die spezifische exegetische Methode der Apostel. Wie Richard Hayes dieses Zitat kommentiert, garantiert Longenecker der modernen kritischen Methode das hermeneutische Vetorecht gegenüber der Methode des Paulus. Also wo Paulus das tut, was wir heute für korrekt halten, da dürfen wir es auch tun, methodisch. Wo er etwas tut, was wir heute nicht mehr tun würden, durfte er das als Apostel, aber wir sollten das nicht tun. Richard Hayes kritisiert daran zu Recht, dass wir apostolischen Glauben und apostolische Lehre nicht trennen können von apostolischer Schriftauslegung. Die apostolische Schriftauslegung ist die Matrix, in der die apostolische Verkündigung ihre Gestalt gewonnen hat. Wenn die apostolische Verkündigung aus dieser Matrix entfernt wird, dann stirbt sie. Richard Hayes selbst schreibt: Es gibt keine Möglichkeit, die Botschaft von Paulus zu akzeptieren und gleichzeitig die Legitimität der Schriftinterpretation zurückzuweisen, die ihr zugrunde liegt. Wenn Paulus sagt, das Zeugnis des Gesetzes und der Propheten zu lesen falsch ist, dann bedeutet sein Evangelium ein Verrat an Israel und Israels Gott und seine Hermeneutik führt uns auf Abwege. Wenn hingegen seine inhaltlichen Ansprüche in irgendeiner Weise wahr sind, dann müssen wir zurückgehen und von ihm lernen, wie wir die Schrift lesen sollen. Wir stehen in diesem Vortrag ja vor der Frage, die Heilsgeschichte und ich, was hat sie mit mir zu tun oder was habe ich mit dir zu tun? Und Richard Hayes stellt ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Sätze auf, was es bedeutet, von Paulus zu lernen, wie wir die Schrift, das Alte Testament, auslegen sollen. Wenn wir von Paulus lernen, die Schrift zu lesen, dann lernen wir, wenn wir von Paulus lernen, die Schrift zu lesen, dann lernen wir sie zuerst als eine Erzählung von Erwählung und Verheißung zu lesen, als eine Zeugin der Gerechtigkeit Gottes. Zweitens, dann lesen wir sie als ein Wort für und über die Gemeinschaft des Glaubens. Der Punkt dabei ist nicht, dass die Schrift relevant gemacht werden muss, so wie wenn ihre eigentliche Bedeutung zuerst durch ein abstraktes Set kritischer Methoden entdeckt werden müsste, bevor es dann auf unsere Situation angewendet werden kann, sondern die Bedeutung der Schrift kann überhaupt nie verstanden werden, bis sie in Gemeinschaften gelesen wird, welche den Gehorsam des Glaubens verkörpern. Drittens, dann lesen wir sie im Dienst der Verkündigung. Hayes schreibt dazu, nur die, die in theologischen Seminaren studiert oder gelehrt haben, wissen, wie schlecht unsere Prediger darauf vorbereitet sind, die Schrift in diesem Sinne zu lesen. Doch die klassischen Theologen, die in unserem Curriculum kanonisiert sind, Augustin, Luther, Calvin und Wesley, er ist Methodist, also da gehört Wesley auch in den Kanon, die taten ihre Arbeit der Auslegung hervorragend als eine Form der Verkündigung, indem sie das Beispiel von Paulus imitierten. Viertens, dann lesen wir sie als Teilhaber im endzeitlichen Drama der göttlichen Erlösung. Also das heißt, wir sind Teil dieser Geschichte. So lesen wir sie, wir sind mitten in diesem Geschehen drin und darum ist sie auch so unmittelbar und so direkt an uns adressiert. Fünftens, das ist vielleicht etwas abstrakter, dann lernen wir die metaphorische Beziehung zwischen dem Text und unserer Deutung des Textes zu würdigen. Da ist das gemeint, wie im Beispiel der Felshaber war Christus, die geistliche Dimension. Es ist eine andere geschichtliche Situation Israels und trotzdem kann sie direkt in unsere Situation reden, weil es Gemeinschaft mit dem gleichen Christus ist. Hayes betont, dass wir Kinder des Wortes sind und nicht Gefangene des Wortes. Und für diese apostolische Freiheit der Schriftauslegung gibt er noch drei Leitplanken mit, die ich auch noch nennen will. Erstens, keine Auslegung der Schrift kann legitim sein, wenn sie die Treue von Israels Gott zu seinen Bundesverheißungen verneint. Zweitens, keine Auslegung der Schrift kann legitim sein, wenn sie den Tod und die Auferstehung Jesu als die den Höhepunkt bildende Manifestation der Gerechtigkeit Gottes nicht anerkennt. Und drittens, keine Auslegung der Schrift kann legitim sein, wenn sie nicht die Leser oder Hörer in die Gemeinschaft der Liebe Gottes, die sich in Christus zeigt, umgestaltet. Gemeinschaft im Ebenbild Christi hat Kreuzesgestalt, darum muss rechte Auslegung auch Kreuzesgestalt haben, so wie Paulus schreibt, denn wir, die wir leben, werden immer darin den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Für Paulus ist die Schrift durch den Heiligen Geist in fleischerne Herzen geschrieben. Rechte Schriftauslegung zielt darum immer darauf ab, dass die Kirche, dass die Gemeinschaft des Glaubens zu einem Text geformt wird, zu einem lebendigen Text, der Gott verherrlicht. Nochmals 5000 Jahre biblische Geschichte und ich. Was verbindet mich mit dieser Geschichte? Man kann es eigentlich auf einen Nenner bringen. Es ist Christus, der mich mit dieser Geschichte verbindet. Christus, der durch den Heiligen Geist dem Lauf des Gottesvolkes durch die Zeiten folgt. In Christus sind wir verbunden mit den Heiligen aller Zeiten. Dies ist mir besonders eindrücklich geworden im Februar dieses Jahres beim Besuch der koptischen Klosterkirche in Kröffelbach. Die Kopten feiern Gottesdienst, umgeben von den Heiligen des Alten Testaments, des Neuen Testaments und der Kirchengeschichte. Denn ihr Gottesdienst ist nicht etwas, was sie gestalten, sondern der Gottesdienst ist etwas, was völlig unabhängig von ihnen, unablässig vor dem Thron Gottes stattfindet. Wenn der himmlische Lobpreis des dreimal heiligen Gottes und des würdigen Lammes erklingt. Nicht ich muss die Gestalten der Heilsgeschichte in meine Gegenwart holen, sondern ich bin im Glauben und in der Liturgie mit hineingenommen in diese Wolke von Zeugen, die vor uns waren und die doch mit uns sind und sein werden. In Christus ist der garstige Graben der Geschichte überbrückt. Ich wünsche uns, dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden wieder lernen, auf der Grundlage der Gegenwart Christi im Alten Testament das Alte Testament kraftvoll und direkt zu verkünden. Die Apostel zeigen uns, wie es geht, und wir sollten auch, sage ich jetzt auch noch zu den Theologiestudenten in den Proseminaren, nicht nur studieren, was die Methodenbücher sagen, sondern auch, was die Apostel machen mit dem Alten Testament. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.